SRF 2 Kultur.
Sie hören Reflexe. Hier geht es heute um die Mediengruppe Beatnik. Das ist eine Gruppe von Schweizer, von Zürcher Medienkünstlern. Am Mikrofon ist Elina Landmann. Und diese Sendung, die kommt heute aus der aktuellen Ausstellung der Mediengruppe Beatnik im Helmhaus in Zürich. Aber eigentlich kommt diese Sendung aus einem Zimmer in der ecuadorianischen Botschaft in London. Das ist das Zimmer, in dem Julian Assange seit über einem Jahr Asyl genießt. Carmen Weisskopf, Domagoj Smoljo, können Sie mir mal beschreiben, wo wir uns hier befinden, was Sie sehen? Am Radio sieht man es ja leider nicht.
Wir befinden uns im Arbeitszimmer von Julian Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London. Wir haben das Zimmer aus der Erinnerung nachgebaut. Es gibt hier verschiedene Elemente. Es gibt Arbeitstische, es gibt einen Sitzungstisch oder einen Esstisch. Es ist ein viktorianisches Zimmer, also ein viktorianischer Bau. Das heißt, wir haben hier ein Fireplace, ein Schmine und Heizkörper, Bücher, Regale mit Ordnern, Akten, Arbeitsmaterialien. Im Fall von WikiLeaks sind das natürlich sehr oft Festplatten, also Computerfestplatten, alles, was man dazu braucht. Viel Internetkabel liegt rum.
Es ist ein ziemliches Chaos. Ich glaube, man kann es so beschreiben, oder?
Es ist eine Arbeitsumgebung. Da wird gelebt, da wird gearbeitet, da wird Weltpolitik auch gemacht. Und das mit den Tools, die wir halt so kennen, mit dem Internet und Papier liegt rum. Es ist ein lebendiger Space.
Der Raum, den Domagoj Smoljo und Carmen Weisskopf von der Mediengruppe Beatnik für ihre aktuelle Ausstellung im Zürcher Helmhaus rekonstruiert haben, dieser Raum ist voller Anhaltspunkte auf die Tätigkeit von Julian Assange und WikiLeaks. Akten, Ordner, Festplatten, alles im Dienste politischer Enthüllungen. 2010 erregte WikiLeaks international Aufsehen und veröffentlichte unter dem Titel Collateral Murder ein Video über US-amerikanische Luftangriffe in Bagdad. WikiLeaks veröffentlichte 2010 auch, was später als Cablegate-Schlagzeilen schrieb, US-amerikanische diplomatische Berichte, eine nicht sehr ruhmreiche Einsicht in die internationalen Interessen der US-Regierung. Whistleblower spielten WikiLeaks geheime Dokumente von großem öffentlichem Interesse zu. Und Julian Assange war der Mann, dessen Gesicht für WikiLeaks stand. 2010 noch wurde in Schweden Anklage gegen ihn erhoben, wegen Vergewaltigung. In den USA droht ihm ein Strafprozess. Einzelne republikanische Politiker forderten seine gezielte Tötung. Und vor der drohenden Auslieferung nach Schweden oder in die USA flüchtete sich Assange 2012 in die ecuadorianische Botschaft in London. Seither sitzt er in dem Zimmer fest. Delivery for Mr. Assange hieß die Kunstaktion, die die Mediengruppe Beatnik im Januar 2013 startete, indem sie Julian Assange ein Päckchen schickte. Ein Päckchen mit Kamera. Diese Postdrohne dokumentierte den eigenen Weg mit Fotos, die im Internet zu verfolgen waren. Später in dieser Sendung mehr dazu. Für die aktuelle Ausstellung im Zürcher Helmhaus nun zeigt die Mediengruppe den Nachbau eben des Zimmers, in dem sich Julian Assange seit über einem Jahr aufhält. Das Künstlerkollektiv hat ihn dort besucht. Und wer dieses Botschaftszimmer im Helmhaus betritt, der kann wie ein Voyeur durch Akten blättern, in Ordnern recherchieren. Man entdeckt schwarze Boots in der einen Ecke, ein weißes Hemd zum Wechseln in der anderen und fühlt sich wie ein Eindringling. Der Journalist Daniel Rieser hat die Mediengruppe Beatnik bei ihrem Kunstprojekt begleitet und darüber ein Buch geschrieben. Und Daniel Rieser meint, Eindringling sei definitiv das richtige Schlagwort.
So kommt man sich auch vor, wenn man ihn besucht, weil es gibt eigentlich null Privatsphäre, also null Rückzugsmöglichkeit. Seine Bewegungsmöglichkeiten sind sehr gering. Er lebt, arbeitet, ist eigentlich im selben Zimmer. Das passiert alles auf wenigen Quadratmetern, so wie es wir sind. Deswegen kommt man sich auch automatisch wie ein Eindringling vor. Es gibt eigentlich keine Möglichkeit, Sachen vor Besuchern zu verstecken.
Was ist das hier? Also ich meine, das ist ein Nachbau. Ist das ein Bühnenbild? Ist das ein Modell? Was ist das? Ist das eine Krücke für unsere Wahrnehmung? Wie würden Sie das beschreiben?
Der Kurator hat es eigentlich sehr schön formuliert gestern mal. Im Raum sieht man das Originalpaket, das wir an Julian Assange verschickt haben.
Das war im Rahmen einer Arbeit, Delivery for Mr. Assange.
Genau, und der Kurator hat dann gesagt, eigentlich habt ihr einen Sockel gebaut für das Paket. Ich glaube, uns ging es schon sehr auch darum, die Größenverhältnisse zu zeigen im Vergleich zum Ausstellungsraum. Der Ausstellungsraum ist irgendwie 20 Meter lang, 10 Meter breit und dieser Raum ist 20 Quadratmeter, das heißt, es ist ein sehr kleiner Raum. Und für uns ist es nicht ein Bühnenbild, sondern eher ein Fokuspunkt für eine geopolitische Situation, die im Moment sich entfaltet zwischen den Internet-Afficionados, die versuchen, Informationen freizuhalten, die auch versuchen, die Staaten daran zu erinnern, dass sie in Demokratien ihre Bürger darüber informieren müssen, was geschieht, und einfach den Mächtigen dieser Welt, die halt diese Möglichkeiten, die das Internet gebracht hat, zurückdrängen wollen.
Also das ist ein Symbolraum für die Problematik rund um die Auseinandersetzung rund um WikiLeaks. Und die erfahren wir in diesem Raum, der ein Kokon ist, ein geschützter, und ein Gefängnis auf der anderen Seite auch.
Ja. Für Assange ist es ein Gefängnis. Also er ist, der sitzt da drin, hat keinen Zugang zu Sonnenlicht seit 400 Tagen. Das ist... In jedem Gefängnis hast du dieses Recht, auch mal an die frische Luft zu dürfen. Die Botschaft ist umstellt von Polizisten. Wir sehen hier durch ein Fenster raus, wenn man das in England machen würde, in London, in seinem Raum, wird dann ein Polizist stehen und sofort bereitstehen, falls er da raus wollen würde.
Jetzt ist dieser Raum nicht nur der Kulminationspunkt der Problematik um WikiLeaks, es ist auch der Schlusspunkt einer Reise. Hierher haben Sie ein Paket geschickt, das alle 10, 15 Sekunden ein Foto gemacht hat und damit seine Reise dokumentiert hat. Daniel Rieser, Sie haben diese Reise begleitet, Sie haben auch ein Buch darüber geschrieben. Ist das ein Krimi?
Ja, es ist ein höchst spannender Krimi. Die Leute, auch ich selbst, sind vor dem Internet fast ausgeflippt dabei. Also da konnte man die Reise live beobachten. Dabei ist es ja eigentlich nur ein Paket, das von A nach B geschickt wird. Aber da kamen dann so viele Sachen rein, schon alleine einen Weg eines Pakets mal dank Bildern und GPS verfolgen zu können. Und dann die Ungewissheit, ob dieses Paket, das zudem auch noch durch die technischen Geräte vielleicht wie eine Bombe aussieht, überhaupt in diesen Raum vordringen kann. Das war sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das Buch, es zeigt die Dramatik, aber Ziel war es schon, diese Dramatik zu zeigen. Also, dass es eigentlich ein Thriller war für alle Beteiligten.
Und was ist jetzt erreicht damit, dass dieses Paket, das tatsächlich ankam, und es gibt dann Bilder, wo Julian Assange quasi es in Empfang nimmt und kommuniziert mit den ganzen Menschen, die das beobachten, was ist damit erreicht?
Ja,
Mörder ist ja nicht gefunden, also wenn wir beim Krimi-Bild bleiben.
Ich glaube, im Fall des Pakets geschehen wie zwei Dinge. Ich glaube, dadurch, dass die Leute diese ganze Reise zu Hause verfolgen konnten an ihren Bildschirmen, ist der Moment natürlich, wo Julian Assange dann wirklich aufgetreten ist vor diesem Paket und performt hat, sich solidarisiert hat mit anderen Leuten in ähnlichen Situationen, dieser Moment war sehr persönlich. Das heißt, die Grenze, die normalerweise besteht, wenn Julian Assange über die Medien mit der Weltöffentlichkeit kommuniziert, die war da nicht gegeben. Das war für uns so ein Element, das sehr wichtig war. Das andere Element war für uns zu thematisieren, welche Wege es hineingibt in einen solch umstellten, geschlossenen, fast kriegerisch besetzten Ort in London, und wir haben dazu auch das Paket verwendet, weil wir thematisieren wollten, dass mit dem Postgeheimnis doch noch ein bisschen mehr Schutz da ist, als wenn wir jetzt eine E-Mail geschickt hätten. Und ich glaube, das Faszinierende an der Reise ist wirklich dieses Teilhaben können. Also es war ein Systemtest. Wir haben dieses Paket losgeschickt und wir wussten ja selber nicht, was passieren würde. Und dadurch, dass man das einfach live verfolgen konnte, war die Spannung natürlich sehr groß.
Das Erstaunliche ist eigentlich, dass man in Kontakt treten kann mit einem der bestbewachten Menschen der Welt, der keine Möglichkeit mehr hat, direkt zu kommunizieren, außer über mediale Kanäle. Und Sie haben einen Ort oder ein Medium geschaffen, wo eine andere, vielleicht eine menschliche Kommunikation möglich ist. Und auf der anderen Seite dieser Systemtest, den Sie angesprochen haben.
Da halt wirklich die Frage, ist es möglich, diese physische Sperre zu Assange auch zu durchbrechen? Und die Frage, hey, wird das Paket aufgemacht werden? Wer wird das Paket öffnen? Schafft es soweit? Die Technologie, die wir da verwendet haben, das ist sehr unstable, das ist fragil. Das war wie ein Lebewesen, das sich irgendwie dadurch dieses Postsystem geschoben wurde. Und da hängen halt einfach so viele Themen mit drin, mit Überwachung und dieses drohnenartige Gerät. Und ja, es war dieses Live-Erlebnis, das mich interessiert hat, glaube ich.
Was mich sehr frappiert hat, ist, dass man eigentlich darauf gestoßen wird, dass mit einem ziemlich antiquierten Kommunikationsmittel, was die Post ja ist im Zeitalter von E-Mail und Chats und so weiter und so fort, dass an dieses System eigentlich noch antiquierte Werte geknüpft sind. Es gibt nämlich das Postgeheimnis. Und das ist offenbar etwas, was garantiert ist, selbst bei einer so bewachten Person wie Julian Assange. Das sind Werte, die wir anderswo nicht mehr finden wahrscheinlich.
Nein, das haben ja dann auch die Enthüllungen von Edward Snowden belegt. Das Schöne jetzt auch für jemanden, einen technischen Banausen wie mich, war zu sehen, dass man sieht, wer mit diesem Paket wie in Berührung kommt durch die Kamera, wobei ich ja bei einer E-Mail keine Ahnung mehr habe, wer das alles sieht, wo das überall abgespeichert wird. Und das finde ich einen sehr schönen Punkt an dieser Arbeit, das gute alte Postgeheimnis. Es ist ja auch ein PTT-Paket, wie man sehen kann in der Ausstellung, das da den Weg zu Assange gefunden hat.
Größe 2.
Genau. Öko.
Ich habe mich gefragt, sind wir naiv, wenn wir dem glauben, dass das Postgeheimnis gewahrt wird?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das Problem ist ein bisschen, dass halt mit den neuen Technologien so ein gewisser Schutz gar nie da war. Beim Postgeheimnis war es natürlich so, da haben Leute dafür gekämpft, dass es das Postgeheimnis gibt. Das war ja auch nicht einfach da. Das zeigt halt ein bisschen die Problematik mit den heutigen Technologien, dadurch, dass sie nicht mehr physisch erfahrbar sind, dadurch, dass die Reisen in Sekundenschnelle gehen, ist es sehr viel schwieriger, sich vorzustellen, dass es da Zwischenstellen gibt oder sich zu überlegen. Also ich glaube, seit Edward Snowden muss man sich einfach bewusst sein, dass diejenigen, die die physischen Kabel besitzen, auch Zugang dazu haben und diesen Zugang auch nutzen. Und das sind schon offene Fragen, die in der heutigen Zeit wirklich im Raum stehen und mit denen man umgehen muss.
Ich glaube auch, dass wir uns als Gesellschaft viel stärker empören würden, wenn wir wüssten, dass unsere Post aufgemacht würde, also so ein Brief geöffnet wird. Das ist etwas, was wir uns vorstellen können. Ne? Das ist ein physischer Akt, da muss jemand kommen, das aufschneiden, den Brief rausnehmen, den kopieren und wieder zurückmachen. Bei der E-Mail ist das nicht so einfach, weil wir da keine Vorstellung haben davon. Was sind da genau die Abläufe? Welchen Protokollen folgt das? Über welche Ländergrenzen geht das eigentlich? Das ist alles nicht in unserer Hand.
Das heißt, die Distanz zu dieser Materialität, die eine E-Mail ja eh nicht hat, aber quasi wie funktioniert das eigentlich, geht einher mit einer gewissen Sorglosigkeit vielleicht auch.
Ja.
Die Arbeit, die lief quasi im Januar 2013, die ist sehr vielschichtig. Wir haben ein paar Aspekte jetzt versucht anzusprechen. Man könnte die auch sehen als eine Solidaritätsaktion für Mr. Assange. Ist sie das?
Ja, ich denke schon. Also für diese unglaubliche Situation, in der er sich befindet, also darauf aufmerksam zu machen. Ich persönlich jetzt habe es schon auch als das verstanden. Und zwar rein darauf bezogen, dass die Situation einfach völlig ungeklärt ist. Also, dass man eigentlich nicht weiß, gibt es eigentlich in den USA eine Anklage gegen ihn? Es gibt anscheinend eine geheime Anklage gegen ihn. Und wo leben wir eigentlich, wenn dem wirklich so ist?
Der Journalist und Autor Daniel Rieser, der über Delivery for Mr. Assange von der Mediengruppe Beatnik ein Buch geschrieben hat. Nachdem Julian Assange das Päckchen von den Beatniks erhalten hatte, wurde er von den Künstlern aufgefordert, einen neuen Adressaten zu benennen, dem er seinerseits wiederum ein Päckchen mit Kamera schicken wollte. Assange entschied sich schließlich für den Menschenrechtsaktivisten Nabil Rajab, der in Bahrain im Gefängnis sitzt. Beide Mail-Art-Aktionen bergen politischen Sprengstoff. Beide waren live im Internet zu verfolgen, im Januar 2013 und im November 2013. Und beide sind nun im Helmhaus in der Ausstellung als Kunstprojekte reinszeniert. Im Zeitraffer ist der Twitter-Kanal der Beatniks als Videoschlaufe zu sehen. Zu sehen sind die Fotos aus der Postdrohne und die erklärenden Bildunterschriften. Da sieht man dann zum Beispiel Poststellen, einen Lieferwagen und ganz am Schluss Julian Assange mit einem Haufen Kärtchen, die er beschriftet und in die Kamera hält. Im Fall des Pakets an Nabil Rajab sind die meisten Bilder schwarz. Auf einem weiteren Bildschirm ist eine Karte zu sehen mit der Ortung des Pakets über GPS und rasch erschließt sich, dass dieses Paket in Dubai stecken blieb. Während also Daniel Rieser solche Mail-Art-Projekte durchaus als politische Solidaritätsaktion betrachtet, argumentieren Carmen Weißkopf und Domagoj Smoljo von der Mediengruppe Beatnik stärker über den Kunstcharakter.
Ja, für uns war die Ausgangslage vielleicht ein wenig offener. Es war mehr dieses Surrounding, was ihn da umgibt, diese ganze Situation hat uns interessiert. Und da war es eigentlich nie klar, wird dieses Paket überhaupt ankommen. Und auch ein Scheitern des Pakets, wenn es nicht bei Assange angekommen wäre, hätte auch was ausgesagt. Also wir haben mehr so diese provokative Ebene hat uns interessiert und dieser bewusste Kontrollverlust auch, da einen Raum zu bespielen, wo wir nicht wissen, was passiert, wo wir quasi auch wo wir das Paket in ein System geben und es dann nicht mehr in unserer Hand ist. Und das ist etwas, was ich schön finde, was ich ästhetisch finde, weil wir da gleichgeschaltet waren mit unseren Zuschauerinnen und den Rezipienten. Die hatten genau gleich wenig Ahnung wie wir.
Und ich glaube, Julian Assange steht natürlich auch symbolisch in gewisser Weise für viele Leute oder für einige Leute, die in ähnlichen Situationen stecken im Moment. Er hat natürlich die, also jetzt für uns, sehr schöne Lage, dass er in einem immer noch öffentlich zugänglichen Gebäude festsitzt, nicht in einem Gefängnis. Aber es sind natürlich ganz viele Leute, die in den USA in Haft sitzen, in Schweden in Haft sitzen, die in Bahrain in Haft sitzen, aus ähnlichen Gründen. Und die sind halt in einem Gefängnis, die kann man mit einem Postpaket nicht mehr erreichen. Und das fanden wir halt interessant, dass er in einer sehr Situation steckt, die jeden Tag oder jederzeit ändern kann in irgendeine Richtung. Das auch zu thematisieren, was das macht mit den Leuten. Also mit Leuten, die jetzt konkret Dinge verraten, die der amerikanische Staat für Geheimnisse hält. Das wird sehr schnell körperlich, auf eine sehr schwer erträgliche Weise.
Es steht ja eigentlich auch für die verlorene Unschuld, für die Utopie, die zur Dystopie wurde. Also man dachte irgendwie bis vor 10 Jahren noch, juhu, Internet, dieses demokratische Potenzial. Genau. Und WikiLeaks ist das bekannteste Beispiel dafür, dass dieses demokratische Potenzial ganz bestimmt nicht erwünscht ist. Oder?
Genau. Und ich glaube, wir als Künstler, die sehr stark aus den digitalen Medien kommen, die groß geworden sind mit dem Internet, die lange Arbeiten gemacht haben, nur fürs Internet. Für uns ist natürlich diese Dystopie, das brennt uns unter den Nägeln. Da wissen wir auch noch nicht genau, was wir damit anfangen. Aber wir kommen natürlich aus diesem sehr utopischen Denken, aus dieser Hoffnung, dass das Internet Öffnung und Demokratisierung in einer gewissen Weise, also weniger jetzt politisch als emanzipatorisch gedacht, bringen kann. Und wir als Künstler müssen sehr vieles neu bewerten unter den neuen Gesichtspunkten oder unter den Gesichtspunkten von dem, was gerade geschieht.
Dann ist Kunst die Möglichkeit, darüber nachzudenken, was mit dem Ort passiert, den man vorher anders bewertet hat.
Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Auch das, was Carmen vorhin angesprochen hat, dass wir uns quasi dem auch stellen müssen. Wir kommen halt einfach aus dem Raum, wo es wie klar war, hey, es ist einfach, mit dem Internet zu publizieren. Es ist einfach, eine Öffentlichkeit zu generieren. Es ist zugänglich. Es ist ein Medium, das irgendwie Interaktion zulässt, auch auf sehr persönlicher Ebene. Und da müssen wir uns quasi dieser neuen Dystopie, dem müssen wir uns auch als Künstler stellen. Und das ist auch eine Frage, die wir öffentlich hier behandeln in einem Symposium, das wir organisieren am 8. März, wo wir Künstler eingeladen haben, die ein Critical Engineering Manifesto geschrieben haben, die sich sehr stark mit der Technologie auseinandersetzen, die wissen, was mit einem E-Mail passiert, wenn es jetzt verschickt wird, und da auch manipulativ arbeiten dann natürlich. Und ich glaube, das wird mit solchen Geschichten wollen wir diesen Diskurs fördern auch.
Dann wäre die Kunst der Bereich, wo so quasi eine Avantgarde von Medienbewussten agiert und 99% der Leute schicken halt weiterhin E-Mails, werden abgehört, selbst wenn sie Angela Merkel heißen.
Ja, ich glaube, inzwischen habe ich schon das Gefühl, dass sich das Bewusstsein ändert. Und ich glaube, es gibt natürlich neben der Kunst auch die ganzen aktivistisch ausgerichteten Leute und Organisationen, die in ähnlicher Weise kämpfen. Nur die Kunst, finde ich, hat da die Möglichkeit, viel mehr Fragen zu stellen, als Antworten zu liefern. Und das, finde ich, ist in diesem Fall wirklich eine Chance. Also wir haben auch mit Julian Assange dann zusammen ein zweites Paket verschickt, ja, an Nabil Rajab, ein Menschenrechtsaktivist und Oppositionsführer aus Bahrain. Und da dann schon in Diskussionen auch festgestellt, dass er als eher aktivistisch oder aus dem Aktivistischen kommende natürlich unbedingt will, dass dieses Paket ankommt und für uns das Scheitern natürlich genau gleich viele Fragen stellt, wie jetzt diese Message rüberzukriegen. Das heißt, wir gehen ja nicht hin und haben eine Message, wir gehen vielleicht hin und haben eine gewisse Vorstellung oder eine Hoffnung oder einen Weg, den wir das Gefühl haben, könnten wir nehmen, aber der Ausgang ist dann wirklich offen. Und das hat schon auch zu Diskussionen geführt. Aber ich glaube, es braucht wie beide Positionen. Und ich glaube, die Chance der Kunst ist wirklich, Fragen zu stellen. Fragen zu stellen, die wichtig sind im Moment.
Carmen Weißkopf von der Mediengruppe Beatnik. Das Kollektiv stellt im Gegensatz zu anderen zeitgenössischen Künstlern selten in klassischer Weise aus. Die Schau von Kurator Daniel Morgenthaler im Helmhaus ist eine Ausnahme. Häufiger sind Kunstaktionen. Die Mediengruppe Beatnik arbeitet üblicherweise nicht in Institutionen, sondern höchstens über Institutionen, wie etwa 2007, als sie für Opera Calling das Zürcher Opernhaus verwanzten und der interessierten Öffentlichkeit die Möglichkeit boten, zu verfolgen übers Telefon, was da tatsächlich gespielt wird. Für Domagoj Smoljo haben die Mail-Art-Aktionen und die Verwanzung des Opernhauses durchaus etwas miteinander zu tun.
Das ist so etwas, was wir uns die letzten Jahre angeeignet haben. Das ist so ein systemischen Blick auf Geschichten. Ne? Wenn wir die Gesellschaft technologisch anschauen, dann gibt es da Sachen, die reinfließen und Sachen, die wieder rauskommen. Und zwischendrin passiert irgendetwas. Und so haben wir auch die Situation bei Assange bewertet. Wer sind die Player? Was gibt es da für Regelsysteme? Dasselbe war beim Opernhaus auch. Es gibt dieses geschlossene Haus, was gut subventioniert wird, wo es schwierig ist, da Zugang zu finden. Wie kann man das öffnen? Und das sind so immer wieder die gleichen Fragestellungen auch. Wir sagen ja auch, das Hacking ist ein Teil unserer künstlerischen Praxis. Und da geht es eigentlich ein wenig darum, Systeme offen zu legen, die vielleicht auch zu manipulieren drin, um zu schauen, was passiert, wenn man da eingreift als Künstler.
Das heißt, dann würde diese Kunst, die die Mediengruppe Beatnik machen, eigentlich auch meinen Handlungsspielraum, meinen Handlungsspielraum erweitern?
Also in gewisser Weise ja. Also in dem Sinne, dass wir schon auch das Gefühl haben, dass die Konzepte sehr wichtig sind bei uns. Also oft geht es um die Idee erstmal und dann in der Realisation passiert dann ein Einzelfall, aber das Konzept liefert natürlich dann schon die Anleitung. Das kann man ja dann auch übertragen auf andere Zusammenhänge. Also gerade bei der Oper zum Beispiel hatten wir das Projekt mal vorgestellt am Pfeil in Sao Paulo in Brasilien. Und da ist dann sofort jemand gekommen und hat gesagt, ich muss mein lokales Parlament verwanzen, und zwar die Toilette, weil auf der Toilette werden die Entscheidungen getroffen. Und das muss man, irgendwie muss man das abgreifen. Und das finde ich sehr schön. Also ich glaube, wir versuchen auch wirklich Handlungsanleitungen zu veröffentlichen zu unseren Arbeiten im Sinne des Open Source auch, also im Sinne von, wie man halt die Software herunterlädt und dann kriegt man die Anleitung dazu, versuchen wir das auch zu tun zu unseren Arbeiten und hoffen damit schon auch Leute zu inspirieren oder deren Handlungsräume zu erweitern.
Gibt es eine Infektion irgendwie viral?
Wäre schön, ja.
Obwohl wir nicht einen Aufklärer, ich habe keinen aufklärerischen Ansatz. Also so, mich interessiert eigentlich nur das, was gerade da passiert.
Klar, für uns als Künstler ist ja der Einzelfall
genau.
Dann die künstlerische Arbeit.
Ja, aber ob es jetzt wirklich jemand nachahmt oder nicht, ich will einfach ein System zur Verfügung stellen, wo es wie möglich ist, dass es auch kopierbar wird oder so, weil wir auch davon profitieren.
Jetzt haben Sie es erwähnt, am 8. März gibt es ein Seminar, wo man sich instruieren lassen kann, gibt Diskurse. Irgendwo habe ich gelesen, es gibt ein Skype-Interview mit Julian Assange. Stimmt das oder nicht?
Das wissen wir noch nicht. Es wäre schön, wenn es stattfinden würde, weil wir das Gefühl haben, dass es gut sein könnte, wenn er sich auch noch äußert zur ganzen Geschichte, weil er sich ja einen anderen Blick, einen auch anders gelagerten so Interpretationsraum aufmachen kann, als wir das können. Bei ihm ist es halt einfach so, dass es ein bisschen unvorhersehbar ist, was klappt, was nicht klappt aus dieser Botschaft raus. Aber wir werden versuchen, ihm auch eine Stimme zu geben am 8. März. Vielleicht kann es dann auch sein, dass andere Leute von WikiLeaks, die ja auch mitgearbeitet haben, es war ja nicht nur er, dabei sind und ihre Sicht der Dinge zeigen.
So einig sind die sich ja auch nicht.
Das erstens das und zweitens ist es halt für ihn ist es wirklich, solche Skype-Auftritte zu organisieren, sind echt schwierig für ihn. Also das Internet ist fragil, die Situation ist fragil, das ist einfach nicht vorhersehbar.
Also es gibt ein grundsätzliches Zugeständnis auch von Assange, dass er hier gerne dabei wäre. Aber wir schauen mal, was passiert.
Domagoj Smoljo und Carmen Weißkopf von der Mediengruppe Beatnik. Und zu hören war in dieser Sendung auch der Journalist Daniel Rieser. Sein Buch »Ein Paket für Herrn Assange« über diese Kunstaktion ist eben im Echtzeitverlag erschienen. Und die Ausstellung der Mediengruppe Beatnik im Zürcher Helmhaus ist zu sehen bis zum 6. April. Sie hörten eine Reflexesendung von Elinor Landmann.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.